Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute spreche ich mit Edwin Schottland. Er ist Bitcoiner aus Berlin und er hat gerade das erste Kinderbuch über Bitcoin geschrieben, das bei Apricot Media, dem deutschen Bitcoin-Verlag, erscheint. Das Buch ist natürlich nicht nur für Kinder, sondern für Kinder und Erwachsene, die einen neuen Zugang finden wollen zu Bitcoin. Aber ich spreche mit ihm auch über seine eigene Story, was er von Bitcoin hält, wie er zu Bitcoin gekommen ist und warum er etwas beitragen möchte mit diesem Buch und was er sonst noch für Pläne hat, was er sonst noch auf Lager hat. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Walleck und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Gold-Report, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Man kann bei Stadler Völkel schon lange auch mit Bitcoin bezahlen. Willkommen zurück, meine Lieben. Es ist schon wieder was passiert. Man hat den Eindruck, die Leute werden langsam nervös und stellen sich vor dem Goldjob an, holen das Geld von der Bank etc. pp. Jetzt bin ich mit dem Ed verbunden in Berlin. Ed, hast du auch diesen Eindruck?
Ja, hier ist auch schon wieder was passiert. Ja, ich merke das auch. Auf jeden Fall, die Leute sind etwas angespannt. Also als Beispiel, meine Freundin hat vor kurzem oder beziehungsweise heute sogar versucht, Gold zu kaufen und versucht auch Bitcoin zu kaufen, weil sie einfach kein Geld auf der Bank halten will, wie die meisten. Also die Leute werden nervös, man merkt das auf jeden Fall.
Sie hat versucht, Bitcoin zu kaufen?
Naja, also erstmal, wir hatten da ein paar technische Probleme, muss ich dazu sagen. Sie hat noch keine Bitcoin gekauft.
Okay, gut. Also der Wille zählt und Gold ist ja auch nicht schlecht. Haben wir, daher kommen wir sozusagen ursprünglich. Edwin Schottland, du bist der Autor eines Kinderbuches über Bitcoin, das am 4. April 2023 bei unseren lieben Freunden von Apricot Media erschienen ist. Für mich eine ganz besondere Sache. Ich habe selber zwei kleine Kinder. Wie heißt das Buch denn?
Das Buch heißt Malers Bitcoin-Abenteuer. Da hinten seht ihr es auch.
Und Maler ist natürlich ein Kaninchen.
Nee, Maler ist die Biene, die man kaum sieht. Maler ist die fleißige und schöne Biene da hinten.
Wie kommst du auf die Idee, ein Kinderbuch über Bitcoin zu schreiben?
Also ich bin auf die Idee gekommen, weil ich vor einem Jahr, circa 2022, habe ich mir meine Bitcoin-Zeit genommen, wo ich mich noch intensiver mit Bitcoin beschäftigt habe. Ich habe noch mehr Podcasts gehört, Bücher gelesen und einfach mir gesagt, ey, ich möchte 2022 noch fokussiert auf Bitcoin sein, als ich es vorher schon war. Und um die ganze Sache zu verarbeiten, ist irgendwie dieses Buch entstanden, weil ich habe einen 10-jährigen Sohn, mit dem haben wir mal viel über Bitcoin gesprochen, beziehungsweise ich habe ihn teilweise auch zugetextet, muss man dazu sagen, wie man das so macht, wenn man beschäftigt ist mit Dingen, aber ihn interessiert das auch. Und irgendwann habe ich so versucht, Bitcoin zu erklären mit Tieranalogien. Was weiß ich, was ein dezentrales Netzwerk ist, kannst du dir vorstellen wie ein Spinnennetz oder wie funktioniert Mining. Mining funktioniert dadurch, dass irgendwie du Siebenschläfer hast, die versuchen, die Nüsse aufzuknacken. Und wenn sie die Nüsse aufknacken, kriegen sie halt den Bonus durch harte Arbeit und der Nuss sozusagen. Ja, und so ist irgendwie die Idee entstanden, dass ich versucht habe, ihm das irgendwie nahe zu bringen. Und irgendwann habe ich dann einfach das, was ich auch ständig gelesen habe, in eine Story gepackt und einfach aufgeschrieben. Und dann, wo sie fertig geschrieben war, habe ich mir überlegt, ey, das ist eigentlich ganz cool. Und ich habe einen Freund, der halt sehr, sehr schön illustriert. Und den habe ich dann angesprochen, ob er Lust darauf hätte. Und der Freund ist kein Bitcoiner und dementsprechend war der aber trotzdem total angetan, hatte voll Lust drauf. Und dann haben wir so eine Kooperation die Illustration aufgestellt.
Und dann habt ihr bei Apricomedia Media angerufen und gesagt, Jungs, wir haben hier was.
Genau, also ich habe ich bin eher so der Macher, also ich mache erstmal Dinge und dann, wenn ich irgendwas habe, ja, dann, wo das Buch fast fertig war oder ein Großteil fertig war, habe ich Apricot angeschrieben. War auch meine erste Wahl und die Jungs waren direkt dabei und begeistert. Und dann, ja, kam es relativ schnell, dass wir uns entschieden haben, bei denen das Buch zu veröffentlichen, auf jeden Fall. Schöne Grüße an Stefan und Fabi, danke dafür.
Ja, also absolut, wie soll ich sagen, stabilste Verlag Deutschlands auf jeden Fall und kann man natürlich auf Bibercomedia in Lightning bestellen und bezahlen und alle Links kommen natürlich in die Shownotes, also jeder Bitcoiner und Bitcoinerin mit Kindern wird sich dafür sicher interessieren, glaube ich, auch wenn man das vielleicht kennt von älteren Kindern, dass man dieses Zutexten schon drauf hat und die können sich ja auch nicht wehren, so die 10-Jährigen. Ja? Also wie lange ging das bei dir so? Also du oder was ist so deine Origin Story? Wie lange bist du in Bitcoin und ab wann hast du angefangen, deine Familie damit zu nerven?
Also mittlerweile nerve ich meine Familie kaum noch damit. Ich bin da komplett rehabilitiert dadurch, dass ich jetzt verschiedene Möglichkeiten habe, wo ich halt mich da ausleben kann. Unter anderem Buch schreiben, Meetups und so weiter. Aber ich glaube, das erste Mal 2015, 16 mit Bitcoin in Berührung gekommen. Da haben mir Freunde davon erzählt. Und wie bei allen war meine Reaktion eigentlich pure Skepsis. Und ja, das wird eh nie funktionieren. Und 2017 habe ich angefangen, Bitcoin praktisch zu nutzen, weil ich Poker gespielt habe und die Möglichkeit hatte, relativ unkompliziert und einfach Geld hin und her zu transferieren. Und dann habe ich mich auch das erste Mal dafür interessiert und ja, also auch entdeckt, weil ich bin ja, also ich habe Politikwissenschaft studiert, Grundschulpädagogik studiert und dann habe ich so auch so eher den philosophischen und politischen Aspekt bei Bitcoin entdeckt. Und der hat mich viel mehr fokussiert als jetzt dieses Let's Get Rich Scheme, was bei den meisten Leuten der Fall ist. Aber natürlich, die Gains sind natürlich auch nicht unerheblich. Aber ja, so bin ich zu Bitcoin gekommen.
Als Pokerspieler ist Number Go Up jetzt sicher auch ein Thema, das irgendwie nicht unwichtig ist, oder?
True Story.
Das ist eine interessante Kombination. Pädagogik und Poker. Passt das zusammen? Grundschulpädagogik und Pokerspieler?
Ich finde eh, Poker ist ein ziemlich spannendes Spiel, weil es halt eigentlich ein reines Logik- und Strategiespiel ist, aus meiner Sicht. Aber natürlich auch viel Glück mit involviert ist. Und das gilt auch fürs Leben, würde ich sagen. Also der Aktienmarkt ist auch nichts anderes. Oder Business gründen. Man muss viel Glück haben, man muss aber auch irgendwie eine Strategie haben. Und wenn beides zusammenfließt, dann ist man erfolgreich aus meiner Sicht. Von daher, also mir hat Poker sehr viel beigebracht.
Hat es dir geholfen, auch die Theorien hinter Bitcoin zu verstehen?
Weiß ich nicht, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, die Swings hinter Bitcoin zu ertragen. Also die sind für mich eigentlich komplett unwichtig geworden. Oder sind unwichtig. Waren eigentlich von Anfang an nicht so wichtig. Also ich meine jetzt die Up- und Down-Swings. Ich glaube, das zehrt schon an vielen Nerven, wenn man gerade in den Space reinkommt und dann der Preis um 50% droppt. Ich glaube, das ist für viele schwer zu verkraften.
Also es ist weniger die Spieltheorie vielleicht als die Erfahrung mit eigentlich Volatilität, weil ich meine, ich bin jetzt ein reiner Hobby-Pokerspieler, aber da hat man diese Volatilität auch. Du hast ein, zweimal Glück, sitzt da mit dem fetten Stack, ja, und denkst dir, du bist der König der Welt, machst wieder zwei dumme Fehler, das Geld ist weg. Für möglicherweise bist du sogar aus dem Spiel raus. Also das sind auch emotional ist das nicht leicht zu ertragen.
Absolut. Und ja, das war halt ein bisschen so die Schule, die es dann leichter gemacht hat, die Bitcoin-Upswings und Downswings zu ertragen. Wenn du lang genug drin bist, merkst du halt auch, dass es halt nicht nur runter oder nicht nur hoch geht. Und ja, auf jeden Fall. Und auch nicht so resultatorientiert zu sein. Also eher auf das auf das Investment zu vertrauen, auf sozusagen die Strategie zu vertrauen und nicht so sehr auf die Zahlen oder die Kursentwicklung, weil das ist alles Neues aus meiner Sicht. Das ist genauso wie wenn du beim Poker jetzt eine gute Hand hast und trotzdem verlierst, dann ist das halt so. Du hast trotzdem, also es geht eher darum, dass du richtige und logische Entscheidungen triffst.
Das heißt, die langfristige Strategie beibehalten, auch wenn man kurzfristig möglicherweise Zweifel hat.
Absolut, ja.
Der zweite Aspekt, der mich bei Poker sehr interessiert, ist, du bist ja auch nicht der Einzige, ich kenne viele, die über Poker zu Bitcoin gekommen sind. Das heißt, du hast es tatsächlich ganz am Anfang genutzt. Es ging jetzt nicht darum, Bitcoin zu kaufen, um irgendwie zu spekulieren, sondern es war tatsächlich der alltägliche Nutzen.
Genau, es hat einen Nutzen für mich, aber natürlich kam auch direkt das spekulative Interesse dahinter. Weil sobald du Bitcoin entdeckst du halt Altcoins und den ganzen Space und die ganzen Geschichten. Und natürlich ist das dann auch spannend. Aber auf jeden Fall habe ich es erstmal benutzt und war natürlich auch skeptisch und fand das total seltsam, dass ich keinen Ansprechpartner habe, dass ich sozusagen, wenn das Geld weg ist, das weg ist. Und ich weiß noch, die erste Transaktion war, wow, Sweat, kommt das an? Und dann schreibt man immer, ja, hast du das Geld bekommen und so. Und dann, ja, klar. Also ist auf jeden Fall aufregend. Mittlerweile vertraue ich in die Blockchain und in Bitcoin, also mehr als in manche andere Dinge.
Das ist verrückt, weil es hat einerseits einen sehr positiven Effekt auf uns Bitcoiner, glaube ich, dass wir auch in Zeiten wie diesen, also wir haben ja angefangen mit, die Leute werden nervös, es gibt Bankruns, es gibt Bankencrashes, es gibt eine Krise nach der anderen. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche die wichtigste ist. Ist es jetzt der Krieg, die Inflation, die Bankenkrise? Ja, es überlappt sich alles permanent. Es überlappt sich alles permanent und trotzdem die Bitcoiner lehnen sich irgendwie zurück, weil sie wissen, sie haben diese volle Verfügung über ihre Mittel eigentlich. Wobei mich persönlich ja fast mehr beruhigt, dass ich die Bitcoiner kenne, als dass ich irgendwie Bitcoin habe, weil ohne andere quasi Teilnehmer bringt mir das eh nichts.
Ja, ich finde, das bringt auch so eine, also zumindest bei mir ist so eine Ruhe entstanden und so eine Sicherheit. Und ich merke das auch im Freundeskreis oder so, also Menschen werden halt unruhig, wenn sie nicht wissen, ob ihr Geld sicher ist. Menschen fangen auch auf einmal an zu hinterfragen, ob das Geld auf der Bank wirklich ihrs ist, wenn sie es nicht wegtransferieren können oder der Bank gewisse Informationen nennen müssen. Was weiß ich, also in Deutschland ist es so, dass wenn du, ich glaube, über 10.000 Euro irgendwo hin transferieren willst oder abheben möchtest, musst du das erstmal ein paar Tage vorher ankündigen. Und dann fragt dich auch die Bank, was du damit machst. Was halt total absurd ist, weil eigentlich verwahrt die Bank einfach nur dein Geld, was du hart erarbeitet hast. Und sie sollte sich froh und glücklich schätzen, dass sie damit spekulieren und investieren kann. Aber sobald du halt kommst und als Kunde dein Geld haben willst, so musst du dich nicht rechtfertigen. Aber das zeigt halt auch, dass Geld halt nicht immer, also dass das Geld nicht immer deins ist, auch wenn das so scheint.
Ich habe das auch schon mal erlebt, dass ich eine Überweisung bekommen habe und dann wollte die Bank von mir wissen, wo dieses Geld herkommt und ich bin mir da ziemlich verarscht vorgekommen eigentlich. Ich habe mir gedacht, das geht euch eigentlich überhaupt nichts an.
Ja, absolut.
Aber das Problem ist natürlich, dass die, und mein zweiter Gedanke war, das nächste Mal mache ich das einfach mit Bitcoin, weil ehrlich gesagt sehe ich, also es ist ja alles legal und versteuert und bla bla bla. Also es geht ja nur darum, dass ich mich da nicht rechtfertigen möchte. Aber
warum auch, oder? Aber ich dann meine, das ist ja dein Geld. Du musst ja niemandem eigentlich eine Rechenschaft ablegen, was du damit machst.
Ganz genau. Aber da merkt man dann, ja, wenn sie schon Fragen stellen, dann ist es vielleicht dann doch nicht ganz so mein Geld. Wenn man dann auf einen roten Knopf drückt und die Überweisung wird blockiert, dann ist es dann mein Geld. Ja? Wenn die Bank kaputt geht, dann ist es ohnehin nicht mein Geld, also maximal bis 100.000 Euro. Und das ist dann auch nur eine Frage von, gilt es noch oder gilt es nicht mehr? Und ich meine, ich habe mir dann auch gedacht, natürlich, der Bankbeamte, der mich da fragt, der kann nichts dafür. Der führt nur die bürokratischen Horrorvorstellungen aus, die ihn auch nerven.
Klar.
Jetzt hast du vorher was ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt, du hast dir im Jahr 2022 ein ganzes Jahr für Bitcoin genommen. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du da einen Jahresvorsatz gehabt? Dieses Jahr will ich alles lernen, was es gibt zum Thema Bitcoin?
Nicht wirklich. Also ich hatte einfach ein starkes Bedürfnis, mich noch intensiver mit Bitcoin zu beschäftigen. Also ich habe eigentlich schon die Jahre davor, ich glaube 3 Jahre, habe ich schon viel über Bitcoin gelesen, aber ich hatte so einen Drang, tiefer in die Materie einzusteigen und auch so ein Bedürfnis da irgendwie mitzumischen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, so ich muss einfach da mitpartizipieren und auch meinen Teil dazu beitragen, dass diese Idee sich manifestiert und auch zur Wirklichkeit wird. Und dementsprechend war der Plan eigentlich, ich wollte einfach nur viel, viel darüber lernen, viel mich damit beschäftigen. Und dann sind halt ganz viele Dinge aus ganz natürlichen Gründen entstanden. Also das Kinderbuch ist auch nicht das Einzige, woran ich gerade arbeite. Aber das ist halt gerade das, was aktuell ist und was veröffentlicht wird.
Aber was hast du da gemacht? Also das heißt, hast du deine Arbeit verkürzt und irgendwie hast weniger Zeit für Freunde genommen und dafür mehr Zeit, um Bitcoin-Podcasts zu hören? Also ganz konkret, wie hat das Jahr ausgesehen für dich?
Also auf jeden Fall Arbeit verkürzt, definitiv nicht weniger Zeit für Freunde genommen. Also auf jeden Fall immer noch viel Zeit für Familie und Freunde genommen, aber halt einfach versucht, weniger zu arbeiten und einfach viel mehr über Bitcoin zu lesen im Endeffekt. Das war so der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann, dass ich das Gelesene irgendwie verarbeitet habe in Form von dem Kinderbuch, was jetzt entstanden ist und was veröffentlicht wird, in Form von Spielen, die ich entwickelt habe, also Kartenspiele und noch ein paar andere Sachen.
Ja, du hast mehrere Produkte am Start, wenn es um Bitcoin Education geht. Da kommt dann der Pädagoge in dir durch und das finde ich auch richtig cool. Was hast du da gelesen für Bücher oder was hast du gehört für Podcasts? Was sind so deine Quellen?
Also viel Englischsprachiges, Breedlove habe ich sehr viel gelesen und auch gehört. Cypher die eine Zeit lang, aber irgendwie wurde mir das ein bisschen zu krass. Den Pirsch, ich weiß immer nicht mehr, wie man ihn ausspricht. Pirsch.
Preston?
Ja, Preston Pisch.
Preston Pisch ist, Pisch. Er ist der allerbeste.
Preston. Ja. Preston auch top. Ich bin dann aber auch langsam so auf die deutschen Sachen dann gekommen. Also relativ spät. Ich glaube, ich habe am Anfang viel, viel, viel englischen Content mir reingezogen und dann aber auch irgendwann Blog-Trainer. Auch deine Sachen auf jeden Fall, die Interviews. Ich finde auch hier du erinnerst mich ja immer an den Peter McCormack des deutschen Podcasts, weil ich finde, nur mal kurz vorweg, kleines Kompliment, dass du halt so, dass du ein bisschen weitläufiger, also es ist nicht der nerdige Bitcoin-Space, sondern du versuchst wirklich auch, was deine Interviews angeht, halt viele Leute zu integrieren und unterschiedliche Menschen, die im Bitcoin-Space sind, vielleicht gar nicht so sehr im technischen Bereich sind, halt einfach eine Plattform zu bieten. Und ich finde, das macht Peter auch. Und gleichzeitig taucht er auch aber dann in diese, hat er auch die nerdigen Gäste. Aber Peter finde ich persönlich super. Ich weiß, der wird krass gehatet und so. Ich finde, der ist halt einfach, stellt auch Fragen und hat vielleicht mal andere Ansichten. Ich finde das gesund und wichtig für den Bitcoin-Space.
Peter ist auf jeden Fall ein Vorbild. Auch für das, was ich ihn konsumiert habe. Und ich glaube, was man bei Peter halt auch merkt, gut, er kommt nicht aus den Medien, er kommt aus der Werbung, aber er hat ein bisschen ein Gespür so für das Mediale, was dann oft, wenn du als Bitcoiner da reinkommst, dir ein bisschen fehlt. Und was er halt wirklich gut macht, und das versuche ich auch zu tun, ist, dass er zugibt, wenn er was nicht versteht. Und dass er auch spürt, wenn es zu kompliziert wird und dann seine Gäste ein bisschen zurückholt und sie erklären lässt. Ja, und das halte ich für wahnsinnig wichtig, weil es ist nicht ganz einfach, an der Oberfläche zu bleiben. Das ist eigentlich unmöglich. Also diese ganzen Einsteigerformate sind immer wahnsinnig schwierig, weil diejenigen, die sie machen, dann plötzlich immer weiter runtersteigen und dann gar keine Einsteiger mehr bedienen können. Aber es gelingt ihm immer ganz gut, zumindest innerhalb des Gesprächs immer wieder zurückzukommen. Und das ist auch ein Vorbild für mich auf jeden Fall. Und Preston finde ich auch sehr gut. Was mich auch interessiert, also ich habe jetzt zwei Fragen an dich. Die erste wäre, musstest du, weil du auch bei Seferdin zum Beispiel, der ist natürlich ein streitbarer Charakter, also musstest du auch erst darüber hinwegkommen, dass quasi auch im Bitcoin-Space einfach unterschiedliche Meinungen herrschen, die auch teilweise dem widersprechen, was du meinst? Oder gehört das deiner Meinung nach zur Bitcoin-Lernkurve dazu?
Ich finde, das gehört allgemein zur Gesellschaft dazu, dass man einfach auch einen Austausch an Meinungen hat und einen Diskurs hat. Also ich finde das auch mega wichtig. Also ich finde eher, das nervt mich teilweise am Bitcoin-Space, dass das ein bisschen manchmal mir zu homogen ist und auch ein bisschen zu vereinfacht. Also ich finde ich finde halt auch zu diskutieren, gerade wie du es auch gemacht hast, ich habe Mit dem Linken hast du doch mal eine Podiumsdiskussion. Ich finde sowas super. Also ich finde das auch ganz wichtig, dass wir das machen und dass man da auch einfach das Gespräch nicht scheut und einfach offen ist und auch einfach mit Argumenten überzeugt. Weil ich finde diese, also was mir, wo wir bei Cypherdin sind, ich mag halt dieses Have fun, staying poor, finde ich halt so, also es kotzt mich halt an, wenn ich diesen Satz höre, weil ich das total schade finde. Weil ich finde eigentlich, wir sind hier, um zu überzeugen und mit Leuten auch zu reden, in Dialog zu kommen und einfach die Idee Bitcoin ist ja so gut und wichtig und schön, dass wir gar nicht diesen ganzen Hate brauchen oder auch, ich weiß nicht, also wenn da Leute noch andere Meinungen zu haben, ist das doch umso besser, wenn man einfach dann argumentativ denen was aufweisen kann. Wenn sie es annehmen, ist schön, wenn nicht, auch okay. Das gehört halt zu einer pluralistischen Gesellschaft dazu, aus meiner Sicht.
Also ich habe sicher auch gelernt, noch eigentlich toleranter gegenüber anderen Meinungen zu sein, wobei auch das, was wir vorher besprochen haben, die Ruhe, die Bitcoin dir gibt, hilft da auch wahnsinnig, weil dadurch, dass Bitcoin halt seine eigenen Regeln hat, wird das Politische und die sind Meinungen einfach nicht mehr so wichtig. Heute in einem politischen Geldsystem hat der sozusagen die Hoheit über die Meinung hat und über die Politik, der bestimmt auch das Geld. Bei Bitcoin kannst du labern, so viel du willst in Wahrheit, was wir auch tun.
Aber das Schöne ist ja auch, dass diese Regeln fest sind und dass die Regeln einfach nicht gebrochen werden können. Und das ist ja auch eine Sache, die mich an Bitcoin so fasziniert, genau wie du sagst. Also es gibt gar nicht die Möglichkeit, dass die Regeln verändert werden. Also du hast einen festen Bestand und dann hast du aber auch gleichzeitig Menschen, die Ideen, Konzepte haben, was Bitcoin sein sollte, was Bitcoin ist, was Bitcoin werden könnte und das draufstülpen. Und dann ist es halt als Diskurs oder als Gesellschaft an uns zu entscheiden, ja, ist es das, sehe ich das genauso, sehe ich das anders. Aber natürlich ist dieses feste Regelwerk bei Bitcoin, gerade in diesen Zeiten jetzt auch, muss ich dazu sagen, lässt mich das sehr ruhig schlafen. Also, dass ich halt einfach weiß, meine Keys sind meine Coins, um das mal umzudrehen. Es ist einfach auch, ja, es gibt einem auf jeden Fall Ruhe.
Es ist auch so, dass ist natürlich im Dialog mit der, unter Anführungszeichen, Außenwelt ein bisschen schwierig, weil natürlich, ja, es stülpen quasi Menschen ihre Narrative auf Bitcoin drauf. Und diese Narrative sind manchmal so stark, dass sie in Mainstream quasi ankommen und dann als quasi als Strohmann benutzt werden wiederum von denen, die Bitcoin kritisieren wollen. Ja? Und das ist natürlich ein Problem, weil genauso wenig, also wir sind keine homogene Masse. Es gibt vielleicht ein paar dominante Strömungen, aber es gibt sicher keine homogene Masse. Aber wenn Bitcoin kritisiert wird, dann wird natürlich immer dorthin gehaut, wo es besonders weht.
Aber das muss Bitcoin auch aushalten, finde ich. Also ich finde, Kritik kann Bitcoin auch aushalten. Von daher, also ich habe da wenig Sorge. Ich finde das umso spannender, weil sobald du kritisiert wirst, kannst du halt auch reagieren. Und dann kannst du auch sagen, ja, nee, so und so ist das. Und ob der Akteur, der gerade kritisiert, das annimmt oder versteht oder anders sieht, das ist ja eine ganz andere Frage. Aber ich finde an sich, Bitcoin ist stark genug und klug genug, um sozusagen auch dieser Kritik Widerstand zu leisten. Also da mache ich mir recht wenig Sorgen, um ehrlich zu sein.
Genau, ich denke mir dann auch bei den Bitcoinern, mit denen ich nicht deiner Meinung bin, ja, mein Gott, ja, wir haben halt unterschiedliche Interpretationen, aber die Regeln bleiben dieselben. Und du kannst ja auch Dinge verlangen, die ich vielleicht nicht unterstütze. Je nachdem, ob sich es durchsetzt oder nicht, entscheidet dann vielleicht der Markt oder was auch immer. Aber Bitcoin wird sich deswegen nicht verändern. Was ich auch interessant fand, was du jetzt gesagt hast, ist, dass du angefangen hast mit englischem Content und dann in den Deutschen gekommen bist. Das ist doch ein interessanter Weg, den ich ein bisschen bei mir auch beobachtet habe. Also ich bin auch einer, der es gewohnt ist, viel auf Englisch zu konsumieren. Und dann, wenn es aber spezieller wird, quasi wenn man auf die lokale und auf die lokalen Probleme kommt, dann kommt man nicht hinweg, quasi in die eigentliche Ursprungssprache zu wechseln.
Auf jeden Fall. Also ich lese jetzt zum Beispiel auch ganz viel die Bücher von Aprico, obwohl die ja auch alles Übersetzungen sind, weil ich das einfach viel, viel angenehmer finde und auch viel, viel tiefer in die Materie eintauchen kann, weil es einfach meine Muttersprache ist, mit anderen Muttersprachen, die ich auch noch habe, also Russisch, Tschechisch kann ich auch. Aber auf jeden Fall ist das natürlich angenehmer, dann auch auf Deutsch die Sachen zu lesen. Und man kann viel, viel tiefer eintauchen. Aber man muss auch dazu sagen, dass eigentlich ich entweder keinen guten Content am Anfang gefunden habe oder es keinen guten Content gab. Ich weiß nicht. Also ich finde, wahrscheinlich habe ich eher keinen gefunden. Ich weiß nicht genau, wie lange es Blocktrainer und 21 und diese ganzen Sachen gibt. Aber ich glaube, die kamen ja auch in den letzten 4 Jahren, 3 Jahren, kamen die alle so rausgekloppt.
Also 22 waren sie natürlich schon da.
Ich habe ja 2016, 17 habe ich angefangen, mich intensiver, also allgemein habe ich angefangen, mich mit Bitcoin zu beschäftigen. Aber eher sporadisch immer wieder was gelesen, interessant und viel halt nachgedacht und so weiter darüber.
Das war genau mein Problem. Also 2016, 17, also bei mir war es vor allem 17, 18, hatte ich zwei Probleme. Ich war halt damals Tageszeitungsjournalist und musste immer wieder über andere neue Krypto-Dinge berichten. Das war ja auch aufregend, nicht? Hier Cardano, Ethereum, ICO. Und das ging alles so schnell, dass du gar keine Zeit hattest, dir grundlegende Gedanken zu machen. Und ich habe damals nicht wirklich einen Zugang gefunden zu dem, was wir vielleicht heute Bitcoin-Maximalismus nennen, die das einfach ausklammern und sich wirklich nur mit Bitcoin beschäftigen. Und das ärgert mich bis heute wahnsinnig. Weil es gab den Podcast von Ansel Linner auf, der hat geheißen Bitcoin and Markets und der war brillant. Den habe ich eine Zeit lang gehört, aber dann bin ich wieder über mein eigenes Ego gestolpert, habe beschlossen, nee, Bitcoin ist doch nichts für mich und habe das wieder eine Zeit lang sein lassen. Und ja, aber dann ab 2020 war dann der englischsprachige Content schon viel, viel besser. Da kam dann eben auch Gigi, der ja ironischerweise eigentlich Muttersprache Deutsch hat, aber auf Englisch seine brillanten Texte schreibt.
Da seht ihr ihn auch, da ist Gigi.
Da ist Gigi. Und dann kam tatsächlich, würde ich sagen, so, also mit dem Blog-Trainer gibt es schon lange, aber so die ganz starke Durchstartzeit war so eigentlich 21. Also mit dem Bullenmarkt 21 ist der Blog-Trainer riesengroß geworden und auch 21 die Community, die ja bis heute Unglaubliches leistet, hat. Und die hat mir wiederum auch gezeigt, dass da genug Nachfrage da ist, um diesen Content auf Deutsch, um zum Beispiel einen Peter McCormack auf Deutsch zu machen.
Ja, die Bitcoin-Community ist eh fantastisch. Also ich finde auch, ich kann nur allen empfehlen, in diese, also das zum Beispiel ist auch eine Sache, die ich erst seit einem Jahr mache, dass ich Bitcoin-Meetups besuche und da mich halt auch austausche. Meine Family ist super froh darüber, weil ich das dann nicht mehr zu Hause machen muss. Und gleichzeitig lernst du halt super viele Leute kennen und es ist halt auch echt breit gefächert und ich liebe das. Ich finde das total geil. Ich komme mit Developern ins Gespräch, ich komme mit Newbies ins Gespräch und es ist einfach mit älteren, jüngeren Leuten und man merkt halt auch so, Bitcoinization is happening, also aus meiner Sicht. Das merkst du auch auf Meetups, aber das merkst du halt auch auf, also jetzt insgesamt, finde ich, merkt man das viel deutlicher. Ich habe eine Frage an dich, Nico. Wer hat dich georangepillt?
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Ich habe jetzt seit über einem Jahr das Privileg, in der Bitcoin-Community fast Vollzeit tätig zu sein und da lerne ich natürlich viele tolle Leute kennen und die haben für die Community von Was Bitcoin bringt einiges parat. Zum Beispiel satoshistore.io, da gibt's die Was Bitcoin bringt Collection, die Nico Collection, auch die Fix the Money Collection von meinem englischen Kanal und mit Was Bitcoin bringt als Code bekommt ihr auf das gesamte Sortiment dieses wirklich coolen Shops, der unglaublich viel zu bieten hat, bekommt ihr 5%. Was Bitcoin bringt, satoshistore.io. Aber damit nicht genug. Mit Was Bitcoin bringt dem Code gibt es auch 5% auf die Hardware-Wallet von Shift Crypto, die Bitbox O2, meiner Meinung nach die beste und coolste Hardware-Wallet. Und wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, der schaut bei Seedor.io vorbei. Seedor.io, da wird dann gemeißelt, gehämmert und geschlagen und der Seed wird für immer aufbewahrt auf Stahl. Seedor.io mit was Bitcoin bringt, dem Code gibt es auch dort 5%.
Also das ist eine gute Frage. Ich
Der Max Terteneck von Coinfinity hat mir Bitcoin schon 2013, 2014 erklärt. Aber damals habe ich es halt nicht gecheckt. Beziehungsweise ich habe lange gecheckt, was Bitcoin will, habe es aber nicht ernst genommen, dass ich das durchsetzen könnte. Und als ich dann gemerkt habe, das, was du vorher erzählt hast, nämlich dass Bitcoin auch etwas ist, das du einfach auch umsetzen musst, also dass du quasi, dass wir Bitcoiner auch in die Welt bringen müssen, nicht nur durch Orange Pillen, sondern eigentlich einfach auch durch die Nutzung, durch die Entwicklung, durch die Schaffung von Medien, Büchern, Content, Software, Unternehmen, Produkten etc. Ja? Einfach aufzuzeigen, dass es eine Lösung sein kann. Das macht mich wahnsinnig, das gibt mir irrsinnig viel, weil das daher kommt diese Kraft in der Community. Und das eigentliche Orange Pillen hat dann wahrscheinlich auch bei mir stattgefunden, tatsächlich über die Podcasts von Peter McCormack und Preston Pysh und Jeff Booth. Also ich habe mit Jeff Booth habe ich sehr früh Kontakt gehabt, habe ich auch einen Podcast mit dem gemacht, ja. Johannes Grill von Bitcoin Austria hat natürlich eine große Rolle gespielt und dann eben 21, als das aufgepoppt ist. Und also bei mir waren die ökonomischen Grundlagen waren alle schon da. Ich hatte die Probleme alle gekannt. Ich hatte nur einfach Bitcoin nicht die Lösung zugetraut. Und dann, als ich gesehen habe, dass Bitcoin die Lösung sein könnte, und dass auch viele andere Leute dran glauben und da auch wirklich Feuer dahinter ist, dann ist es bei mir sehr schnell gegangen. Und ich fand das eben, das habe ich jetzt nochmal erwähnt und darüber würde ich jetzt gerne mit dir reden, dieses, man muss was beitragen. Das sehe ich ganz oft in der Bitcoin-Community, dass einfach, da gibt es fast schon einen Zwang, da mitzumachen. Und du hast jetzt ein Kinderbuch geschrieben, was ich total toll finde. Es ist nicht das erste, ich glaube, es gibt ein paar Kinderbücher schon zu dem Thema. Ich weiß gar nicht, ob du das recherchiert hast.
Ja. Ich fand die nicht so gut, deswegen habe ich auch eins veröffentlichen wollen.
Also das heißt, du hast es ja vorher erwähnt, nicht? Du hattest offenbar diesen Drang, auch dein Teil beizutragen.
Auf jeden Fall. Also ich hatte total den Drang, irgendwie meinen Teil beizutragen. Und ich glaube auch, ich merke das, also gerade wenn man auch auf Meetups geht, ich habe eh das Gefühl, dass ganz viele Leute, die auch nicht aus dem technischen Bereich kommen, jetzt immer mehr den Drang verspüren, irgendwas im Bitcoin-Space zu machen. Und ich finde das auch total schön und wichtig, weil das ist halt für mich auch Bitcoinization. Also so, ich finde halt so Leute wie Rachel Geier oder du oder wie viele haben wir noch, die nicht so sehr, also Knut Swanholm zum Beispiel ist auch so ein Philosoph, finde ich eher schon so, ne? Und ja, ich finde das auch total toll, dass dadurch halt auch der Space wächst und auch Plap Rap, wie geil ist das denn? Du hast Rap nur über Bitcoin explizit. Du hast einfach viel mehr Zugangskanäle, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Und ich finde das halt extrem wichtig. Also genau das ist auch die Idee hinter Malers Bitcoin-Abenteuer, dass einfach groß und klein sich auf eine entspannte Reise begeben können, eine fantastische Reise und einfach eine Fantasiewelt entdecken können, die halt in diesem Kaninchenbau entsteht. Also, ja.
Das ist wirklich faszinierend, dass du quasi, du hast dann irgendwie an einem Tisch sitzen den 20-jährigen Studenten und den 80-jährigen Künstler und dann hast du einen Rapper neben einem Investmentbanker sitzen, ja, und alle verbindet dasselbe und alle wollen über dasselbe reden, aber kommen aus völlig unterschiedlichen Perspektiven dazu. Für mich ist das auch ein Beweis dafür, dass Bitcoin als Phänomen wächst und als Phänomen auch legitim ist, dass eben so viele verschiedene Leute davon angezogen werden. Du hast dieses singuläre Profitmotiv, das du in den anderen Kryptowährungen hast und bei ganz vielen anderen Assets-Geschichten, das geht bei Bitcoin ganz schnell in den Hintergrund.
Ja, auf jeden Fall. Also kann es gehen, nicht bei allen natürlich, aber ich glaube, der kleben bleibt, die 5-10%, die sind halt wirklich begeistert von der Sache. Und ich kann auch nur allen empfehlen, dass wenn ihr Ideen habt, versucht es einfach, setzt es um. Also es geht leichter, als man denkt. Und wenn man irgendwie auf Leute auch im Space zugeht, also ich finde, die Leute sind sehr aufgeschlossen und interessiert. Also wenn man neue Ideen hat. Und ja, es liegt halt auch an uns allen, diese Idee von Bitcoin halt weiterzutragen. Und am besten ohne Hate, ohne Spott, sondern einfach in Form von Argumenten und schönen Dingen, die wir in den Space bringen. Ob es jetzt auch Kunst sei, ich finde das auch genial. Also Ich habe erst heute ganz vielen Künstlern, Bitcoin-Künstlern auf Twitter gefolgt und ich war begeistert, was für geile Kunst es gibt. Ich wollte das gleich kaufen und mir hier ins Wohnzimmer hängen, weil ich finde es einfach großartig, wenn, ja, weil das ist auch wirklich Bitcoinization im Endeffekt, dass Bitcoin langsam wächst und auch so Mainstream-Menschen erreicht und diese Menschen Teil von dieser Bewegung werden. Also nur so kann es gehen, bottom-up aus meiner Sicht.
Das Faszinierende ist halt dadurch, dass es aber gleichzeitig auch ein banales Zahlungssystem sozusagen ist. Also banal meine ich jetzt im nettesten Sinne natürlich, können diese Dinge dann auch so schnell entstehen. Und das merke ich halt auch im Kleinen, ja. Dass du natürlich in der digitalen Welt, wenn du gemeinsam zusammenarbeitest, mal einen Vorschlag machst, dann kann man auch mal sich bedanken per Value for Value oder sogar wirklich bezahlen. Und das geht dann halt, da entsteht dann schnell mehr als nur ein Hobbyprojekt. Oder entsteht vielleicht außer dem Hobbyprojekt schnell mal was anderes. Und das sieht man zum Beispiel bei den Künstlern gut. Die Künstler kommen gut an bei einer an sich zahlungskräftigen Kundschaft, die aber ihre Bitcoin nicht ausgeben möchte für normale Kunst. Und ich habe, und wenn du dann einmal ein bisschen weiter bist, dann machst du genau das. Also ich habe immer gelacht über die OG-Bitcoiner, die bei jeder Gelegenheit gefragt haben, ob sie in Bitcoin zahlen können. Und inzwischen mache ich das auch. Also in Leipzig bin ich ins Taxi eingestiegen und die Taxifahrerin meinte, kostet 52 Euro. Ich sagte, ich habe nur 46 in Bar mit, mehr habe ich nicht. Sagt sie, ja, das ist doof. Sag ich, ja, das ist doof. Nehmen Sie Bitcoin. Sagt sie, nee, nimmt sie nicht.
Und georangepillt oder hat nicht geklappt?
Ja, also
Hast
die hat
du
jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass sie ein Interesse daran hat. Also wenn ich mit ihr über Klimakleber hätte schimpfen wollen, dann hätte ich das tun können, glaube ich. Da hat sie schon ein, zwei Bemerkungen gemacht.
Aber
Aber ja.
du sprichst schon an, ich finde halt auch, also das hat mich auch irgendwie an Geld und Bitcoin so fasziniert, weil bis ich Bitcoin kennengelernt habe, habe ich halt auch, wie ich glaube, viele bis heute den Eindruck gehabt, Geld ist irgendwas Vulgäres, Dreckiges, irgendwie man beschäftigt sich nicht damit, das ist irgendwie nicht ganz sauber. Und durch Bitcoin habe ich irgendwie entdeckt, wow, Geld ist einfach nur eine Technologie, die wir seit Jahrtausenden verwenden und die auch essentiell ist, als Gesellschaft funktionieren zu können, friedlich funktionieren zu können. Und mittlerweile bin ich einfach nur noch geflasht, wie geil es ist, wenn ich mit Leuten kooperieren kann und die irgendwie mir helfen bei irgendwelchen Dingen und wir in komplett unterschiedlichen Ländern sind und wir einigen uns einfach auf diese Zahlungsmethode und dann ist die Sache geritzt so. Dann ist das vom Tisch und es ist einfach schön und beide Seiten sind happy. Also ich zahle auch immer lieber, also häufiger versuche ich natürlich auch mit Bitcoin zu bezahlen und finde das schön, auf jeden Fall. Schon bei Lightning, wenn das so schnell geht, das ist großartig.
Das darf man nicht unterschätzen. Lightning hat echt nochmal geholfen, auch einfach mal diesen nach dem zweiten Bier, hol mal dein Handy raus, ich zeig's dir mal, Orange Pill Moment wieder in Gang zu bringen, der dann in der Phase davor vielleicht ein bisschen weniger war, weil einfach das Netzwerk überlastet war und es ein bisschen langsamer gegangen ist oder zu teuer war und so weiter. Das,
Kennst
was
du
ergänzt du?
Logins? Kennst du Logins mit Lightning? Also,
Logins? Ja,
dass du dich
ja, ja, ja.
einloggst.
Ja, Logins und auch die Bezahlschranken, die es jetzt zum Beispiel auch schon bei 21 am Portal gibt, ja, das ist wirklich faszinierend, weil natürlich habe ich keinen
Love
Bock,
it.
meine Kreditkarte einzugeben, wenn ich jetzt irgendwie da mal schnell mir einen Artikel anschauen möchte, ja.
Ja, oder du willst halt auch nicht vielleicht, wenn du dich irgendwo anmeldest, willst du nicht unbedingt deine E-Mail. Du willst dich da nicht registrieren. Du kannst einfach nur dein Wallet nehmen und du loggst dich ein und dann bist du sozusagen verifiziert. Es ist einfach, also ich bin total geflasht und bei mir auf der Seite wird es das auch geben. Grüße gehen ran an Ben, den Developer. Der macht auch das Portal bei 21 und der hat dieses Login da gemacht bei 21 und ich meinte, boah, wir müssen das auch unbedingt bei Satoshis Kids haben. Ich finde das so geil. Es ist einfach so user-friendly auch. Also wenn man mal Bitcoin und auch Lightning benutzt, es ist relativ user-friendly. Aber die Leute müssen sich halt mal darauf einlassen.
Bei Lightning kommt noch wirklich das Positive dazu, dass du quasi du übst mit oft teilweise so kleinen Beträgen, dass du einfach auch die Scheu verlierst vor der täglichen Nutzung. Ja? Und das ist natürlich schon sensationell. Und ich verwende es auch so oft wie möglich. Vielleicht sollte man nicht Bitcoin ausgeben, vielleicht sollte man auf den Bitcoin sitzen bleiben für alle Zeiten und so. Aber man darf eines nicht vergessen, das klingt jetzt irre, aber der Christian von TerraHash hat das beim Gespräch mit Knut van Holm in München sehr gut formuliert. Und zwar hat er den Knut gefragt, wie es ihm damit geht, zu wissen, dass quasi dass er ein Architekt ist einer Kathedrale, deren Fertigstellung er nie sehen wird. Und ich glaube, das muss uns auch klar sein, ja, dass wir da nur ein Weg begleitet sind und ultimativ, also wenn das so weitergeht, dann können unsere Enkelkinder ihren Schulkollegen mal erzählen, mein Opa hat Bitcoin noch gekauft und musste nicht dafür arbeiten gehen.
Aber es ist ja ganz wichtig, also das ist ja auch ein Projekt, was länger dauern wird, auch über Generationen, und das aber die Menschheit halt auch wirklich verändern kann und ganz viele Probleme hoffentlich lösen wird, die wir jetzt facen, gerade aktuell wieder facen. So, das sind halt einfach Dinge, die mit einem anderen Geld vielleicht nicht so einfach möglich wären.
Die Einschläge kommen näher. Nicht zuerst hast du die Pandemie, dann hast du die Inflation. In der Pandemie haben natürlich schon viele Leute sich mit Bitcoin intensiv beschäftigt, dann hast du die Inflation, den Krieg. Und jetzt auch noch diese Banken-Sache, wo man irgendwie, dann kommt noch die Krypto-Sache vorher, nicht? Also dass dann die Kryptos irgendwie verschwinden und so.
Kostenlose Bitcoin-Werbung nenne ich das immer alles. Das ist alles echt absurd. In den letzten 2 Jahren, finde ich, gab es einfach so viele Ereignisse, wo du einfach gedacht hast, ja, deswegen Bitcoin so.
Hast du deinen Sohn, ich meine, das Buch, ist dein Sohn ist jetzt 10, ist er nicht schon zu alt für Kinderbücher?
Also ich finde das Buch ist auch für Erwachsene. Da ist auch ziemlich viel also auch nerdige Sachen für die Bitcoiner mit drin. Zumindest haben wir das ein bisschen versucht. Das ist auch sehr amüsant illustriert. Und mein Sohn ist begeistert. Ich finde das ganz, ganz super. Also ich meine, aber der mag Bitcoin total. Ich finde ja auch, das Tolle an Kindern ist, die sind nicht so voreingenommen. Also du kannst ein Kind viel einfacher solche Dinge halt auch näher bringen, weil die A, nicht so eine feste Meinung haben und B, total neugierig sind und einfach Fragen stellen und interessiert sind. Und gerade so Lightning findet der super. Der hat auch seine eigene Wallet und ich schicke ihm manchmal auch Taschengeld über Lightning. Manchmal will er Fiat, also beides. Aber der ist total drin. Und ja, ich habe mich auch gefragt, ab wann sollten Kinder überhaupt mit Bitcoin in Berührung kommen oder mit Geld? Aber an sich finde ich, Geld selbst ist ja nicht das Problem, es ist ja nur ein Mittel zum Zweck.
Es geht sehr schnell, also dieses, ich frage mich immer, wie es funktioniert, wenn dann wirklich das Bargeld komplett abgeschafft ist, also dieses Glitzernde von Münzen und so, das hat auf Kinder schon sehr, sehr früh eine Faszination und das in die Sparbüchse tun und so, also das geht eigentlich, habe ich den Eindruck, fast von alleine, das ist nicht so etwas, das du einfach beibringst, also habe ich jedenfalls den Eindruck bei meinen Kindern gehabt.
Ja, ist auch ein bisschen so, es ist ja auch ein Stück Nostalgie mit dabei. Also wenn ich jetzt so dran denke, ich denke immer an die Platten. Also ich habe früher viel aufgelegt und da sind irgendwann die Platten durch digitale DJ-Sets ersetzt worden. Du kannst da mit dem Computer auflegen. Und das bin ich halt gespannt. Also es verliert ja auch ein bisschen, es hat so Charme. Gerade Geldmünzen, verschiedene Ausprägungen, ist ja auch irgendwie cool. Also wie das sich weiterentwickeln wird. Wenn es CBDCs gibt, crazy.
Ja, wenn es
crazy times.
Ja, alleine, dass man sich...
Aber auch Bitcoin. Ich meine, Bitcoin ist auch davon betroffen. Also Bitcoin ist auch rein digital. Also muss man sich nichts vormachen.
Nein, natürlich nicht. Es ist genau die Entsprechung dieses eigentlich des Bargeldgedankens im Digitalen. Und das ist ja das, warum wir hier sitzen und was uns so fasziniert. Das ist... hast du den Eindruck jetzt, um nochmal zur Einstiegsfrage zu kommen, also bist du... Nach so vielen Jahren wirst du viele Freunde und Bekannte haben, die wissen, das ist der Bitcoiner. Melden die sich jetzt schon? Ist es schon soweit? Oder muss der Preis erst ordentlich anziehen?
Nee, ich glaube also, dass die Aufmerksamkeit ist da. Ich weiß jetzt nicht, ob sie explizit sofort Bitcoin kaufen wollen, aber sie überlegen sich einfach, wo sie ihr Geld halten wollen. Und sie wollen definitiv kein Geld auf der Bank halten. Und ich glaube, der Narrativ, also der entsteht halt, dass du sozusagen irgendwie, dass du dem nicht mehr ganz trauen kannst und dass halt die ganze Zeit Geld vermehrt wird, Inflation entsteht und du dadurch weniger Kaufkraft hast mit deinem Geld. Aber ich bin immer mehr weg davon. Also ich habe früher versucht zu orangepillen und es geht meistens in die Hose und jeder weiß, ich bin Bitcoiner und ich nehme jeden gerne mit. Also ich habe auch ein paar, natürlich habe ich viele Freunde onboarded so. Und auch mit Hardware-Wallets ausgestattet und das alles gemacht und geholfen. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, da musst du halt auf mich zukommen und mich fragen und dann herzens gerne. Aber ich will halt, also da in dem Bereich will ich das halt nicht irgendwie irgendjemanden da in sein Investment reinquatschen oder reinreden, so, ne?
Klar, deswegen frage ich ja eher, ob sie sich bei dir jetzt schon melden. Also ob die
Ja,
Nervosität schon zu groß ist.
also teilweise ja, auf jeden Fall. Also ja, meine Freundin jetzt auch will jetzt auch Bitcoin kaufen, zum Beispiel.
Naja,
Klar.
hast du erzählt, aber interessanterweise bei mir melden sie sich dann meistens und fragen dann trotzdem nach dem Preis. Also dieses Geistige, naja, es geht ja jetzt drauf, dann muss ich vielleicht da rein, das darf man nicht unterschätzen. Jetzt sind wir da vielleicht schon da weg von dem, ja? Aber der Preis hat so eine gewaltige, man sieht es auch an den Medien, wenn der Preis runtergeht, in nur schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten. Kaum geht er mal ein bisschen rauf, dreht die Stimmung sofort. Ja? Und jetzt hat CNBC hat sogar schon geschrieben, spricht wortwörtlich vom alternativen Bankensystem Bitcoin. Das ist ein Riesenschritt, die merken das gar nicht.
Ja, total. Allgemein finde ich ja auch, die Medienlandschaft verändert sich total, was Bitcoin angeht. Also wenn du dir das noch vor 3, 4 Jahren angeguckt hast, du hast einen Lash, der diese Doku über Bitcoin einstündig, glaube ich, war das, veröffentlicht hast. Du hast die Mai, wie heißt, ich weiß leider, wie heißt diese Podcasterin auch, und
Vom ZDF, also die war von YouTube
genau.
eigentlich, Mai Lin,
Ja.
glaube ich. Ich möchte jetzt nichts
Mai
Falsches
Lin,
sagen.
auch
Ja.
ich fand den Beitrag von dir auch großartig, und du merkst halt auch, dass die Medien langsam eine andere Berichterstattung über Bitcoin haben. Das ist halt schön zu sehen. Das ist halt toll.
Weil sie eben
Das
auch andere Quellen haben, auf die sie zurückgreifen können, weil es eben auch mehr
absolut.
Basis gibt, und man nicht alles. Und auch nicht alles, gerade, also ein Problem war auch, 17, 18 war ein Problem auch, dass du dich dann gewendet hast als Journalist an vielleicht Kryptounternehmer, ja, die irgendwie ihre Shitcoin verkaufen wollen und dir dann natürlich dann schlechte Informationen gegeben haben, ja. Auch das ist passiert. Ed, das war ein Hochgenuss von einem Gespräch. Ich freue mich sehr auf dein Buch. Meine Kinder sind ja im richtigen Alter. Um sich das mit mir durchzulesen und vorlesen zu lassen. Also, und die wissen ja auch schon das eine oder andere über Bitcoin. Am 4.4. erscheint es im Apricot Media Verlag. Ich packe alle Dinge in die Shownotes. Gibt es sonst noch Adressen, Orte und so weiter, an denen man dich finden kann, an denen man dir folgen sollte?
Auf jeden Fall. Also ich arbeite gerade an einer digitalen Lernplattform für Bitcoin. Wir sind gar nicht dazu gekommen, weil wir über andere Themen gequatscht haben. Aber das ist total spannend. Also satoshiskids.org wird eine Seite sein, wo man hoffentlich bald, sie ist noch nicht online, aber wir arbeiten fix dran, wo man Spiele spielen kann zum Thema Bitcoin. Ich habe auch ein Spiel, ein Kartenspiel erfunden, was auch hoffentlich bald gedruckt wird, was so ein bisschen das Hashen und das Bitcoin-Mining versucht zu erklären. Und allgemein ist sozusagen, also ja, der Fokus wird sein, so ein bisschen Education an jüngere Menschen ranzubringen. Also checkt satoshiskids.org aus, followt mir auf Twitter oder Instagram, kannst ja die Details dann bei dir posten.
Ich poste die Details. Dein Buch heißt Malers Bitcoin-Abenteuer, der Fall in den Kaninchenbau. Am 4.4.2023 erscheint es als, ich möchte sagen, erstes Kinderbuch bei Apricot Media. Ich freue mich drauf und danke dir vielmals. Ja, und wir setzen dieses Gespräch ganz einfach bei nächster Gelegenheit fort. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.